Was machen wir jetzt? Fragezeichen. Was wird aus mir? Fragezeichen. Bin ich schön? Alles Fragen, die man aus ihrem Oeuvre lesen kann.
Was wollen Sie von mir? Das ist noch ein anderer Titel.
Was wollen Sie von mir genau?
Frage ich Sie jetzt.
Dann ist da natürlich wunderbar Erleuchtung garantiert. Ist das dann die Lösung, wo wir endlich wissen, was wir brauchen? Oder geht es dann doch so wie den meisten in ihren Filmen, die sich zwar Mühe geben, aber dann doch sich sehr anstrengen müssen, um ihre Erleuchtung und was immer damit zusammenhängt, dann zu erreichen? Ist das ein ganzer Kosmos, den Sie für sich immer wieder neu entdecken?
Ja, ich denke schon. Also Erleuchtung garantiert ist ja ein sehr ironischer Titel, weil es das eben nicht gibt. Es gibt keine garantierte Erleuchtung. Es gibt immer nur das Bemühen. Und das bleibt nicht nur übrig, sondern das ist das, was ich auch jeden Tag wieder versuche. Ich versuche, mich zu bemühen und ich bemühe mich.
Ist es das Bemühen allein oder ist es das, was ich an anderer Stelle bei Ihnen gelesen habe, die Hoffnung und die Angst, das seien so die Henkersknechte, die unser Leben begleiten?
Ja, das erkennt, glaube ich, jeder wieder, der sich in einer sehr dramatischen Situation befunden hat, dass tatsächlich dieses Schwanken, dieses Oszillieren zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und zwischen der Angst und der Hoffnung, das ist, was am meisten quält. Und dass, wenn man versucht, beides wirklich, soweit es geht, zu vergessen und sich in der Gegenwart aufzuhalten, dass das dann auch die Rettung sein kann, ja.
Wie retten Sie sich selbst?
Durch dieses Bemühen um das Vorhandensein im Präsens, also in einer Gegenwart, die vielleicht auch nicht immer angenehm ist, aber die zumindest meine Gegenwart und mein Leben ist, also mein Moment, den ich habe. Und ich habe nur diesen einen Moment, den auch wirklich sinnvoll zu nutzen, ihn zu einem nicht für mich nur angenehmen Moment, sondern vielleicht auch für einen angenehmen Moment für jemand anders zu machen. Das ist so ein Bemühen, was halt jeden Tag wieder neu ist und an dem ich auch jeden Tag wieder scheitere.
Scheitern ist bei Ihnen immer mit einem großen Fragezeichen versehen, weil aus dem Scheitern kann ja etwas völlig Neues entstehen und auch eine neue Kreativität. Ist das auch, was Sie über die ganzen Jahre einfach ja zu der Kreativität, die Sie nun mal haben, getrieben hat? Ist das das innere Antriebsaggregat gewissermaßen?
Also die Frage ist, was das Scheitern wirklich ist. Also da gibt es natürlich öffentliche Parameter oder es gibt im Kinogeschäft das Boxoffice oder es gibt da viele Möglichkeiten, das zu bewerten. Aber was es denn dann wirklich am Ende ist, das Scheitern, das ist oft was ganz anderes. Und da auch sich immer wieder frei zu machen von dem, was so allgemein als Scheitern gehandelt wird, das ist wichtig, wenn man weiter arbeiten will. Also ob das schlechte Kritiken sind oder schlechtes Boxoffice oder auch die eigenen Zweifel oder was immer damit zusammenhängt, davon auch immer wieder Abstand zu nehmen und zu gucken, ob man das nicht umdrehen kann und, wie Sie sagen, auch kreativ verwenden kann, ist, glaube ich, Teil der Übung.
Bei Ihnen hat das ganz früh angefangen, auch das kann man in Ihrer Vita lesen, dass Sie mit Ihren Schwestern Dornröschen aufgeführt haben und da relativ diktatorisch mit den beiden umgegangen sind und auch bei den Sterntalern so, jetzt friert mal, jetzt friert mal. Was hat Sie da bewogen oder was war da der Urgrund, sowas jetzt szenisch zu machen, sowas mit anderen Menschen zu arbeiten, auch vielleicht zu spielen?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so eindeutig beantworten, aber ich habe sehr früh begriffen, dass Geschichten einen retten können und dass in dieser Fantasiewelt der Geschichten etwas verborgen liegt, was einem wirklich nicht nur das Leben bereichert, sondern auch einem wirklich über alles Mögliche hinweghelfen kann. Also die Kraft von Geschichten habe ich sehr früh begriffen. Was ich aber nicht als eigene Leistung natürlich als Erkenntnis hatte, sondern das ist etwas, was in der Familie sehr stark, glaube ich, auch vorkam oder vorkommt. Diese Lust an Geschichten und dieser Glaube auch an die Literatur und an Kultur überhaupt und dass die Fantasie wirklich ein ganz besonderes Reich ist, was vielleicht wahrscheinlich nur uns Menschen offen steht.
Die Familie ist bei Ihnen häufig, sowohl in Ihren Büchern als auch in den Filmen, so ein Sehnsuchtsort, wo jeder eigentlich hin möchte, andererseits aber auch Angst davor hat. Was ist das, diese Familie?
Naja, das betrachte ich fast mit entgegengesetzten Vorzeichen. Ich komme aus einer sehr großen und erstaunlich intakten Familie, die wirklich sehr eng ist. Und ich habe als Kind dann wirklich mit großem Erstaunen und Erschrecken auch festgestellt, dass das bei anderen nicht so ist. Also allein in den Haushalt einer Freundin zu kommen und festzustellen, das ist ein Einzelkind, das fand ich wirklich schockierend, weil ich gar nicht wusste, wie fühlt man sich da, wenn man so allein ist als Kind. Und dann auch mitzukriegen, dass Eltern sich getrennt haben, dass es Scheidungen gab, dass es Kinder gab mit einer wirklich schweren Familienhypothek. Das hat mich sehr interessiert, weil ich das überhaupt nicht kannte. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich merke, dass ich etwas für selbstverständlich halte, eben so eine große, eng gestrickte Familie, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern dass die Lebensrealität der meisten etwas ganz anderes bedeutet. Und ich spüre eben bei vielen, mit denen ich in Kontakt komme, diese große Sehnsucht nach diesem Ort Familie. Und auch die Definition davon, was Familie dann eigentlich sein soll, das gerät ja sehr, sehr in Diskussion und ist auch sehr ins Schwanken gekommen über die Jahre. Und einen großen Teil daran hat natürlich die Diskussion um die Rolle der Frau. Und das sind einfach Themen, die mich immer interessiert haben und auch weiterhin interessieren.
Einer Ihrer Referenzfilme ist Die Reise nach Tokio von Ozu, einem der ganz großen japanischen Filmemacher, wo es aber auch um diese Familie geht in ihrem Umbruch von Generation zu Generation, wo es ja doch dann in Tiefen gehen kann, die schmerzlich sind. Auch das haben Sie in ganzer Reihe von Ihren Arbeiten dargestellt. Was würde es bedeuten, diesen Prozess nicht so schmerzhaft werden zu lassen?
Ja, das ist wahrscheinlich dann doch wohl eine Grundwahrheit, dass es Liebe ohne Schmerz nicht gibt und dass auch dieser Sehnsuchtsort Familie, wenn man denn dann in ihm aufgewachsen ist wie ich, gleichzeitig mit großer Angst vor Verlust von diesem Ort verbunden ist. Und dass uns vielleicht der Schmerz sehr viel mehr auszeichnet und auch bezeichnet als Rasse Mensch, also im Unterschied zu Tieren, die wahrscheinlich dann doch eher physische Schmerzen erleiden. Und diese psychischen Schmerzen sind aber das, was uns sehr viel stärker prägt, denke ich, als die Gefühle von Glück. Denn den Schmerz, den zu teilen, verbindet auch sehr viel mehr, als unser Glück zu teilen. Ja, das ist so ein bisschen auch die gute oder die interessante Geschichte. Das ist das alte Beispiel vom schönsten Ferientag. Die Geschichte vom schönsten Ferientag ist sehr langweilig. Die Geschichte vom schlimmsten Ferientag ist automatisch interessanter. Und auf die eigene Geschichte angewendet bedeutet das, dass in dem Moment, wo wir beide uns hier zum Beispiel von unseren wirklichen Scheitern, von unseren Schmerzen, von unseren Schwächen erzählen, verbinden wir uns in unserer menschlichen Existenz sehr viel mehr, als wenn wir jetzt unsere schönsten Ferienerlebnisse austauschen.
Das ist wieder der Vortrag, der uns alle Angst und Schrecken einjagt, die man über sich ergehen lassen musste in der Vergangenheit.
Das ist undramatisch. Das Glück ist undramatisch.
Das Glück ist undramatisch, richtig. Wenn man jetzt Ihre Bücher liest zum Beispiel, ist das alles so leicht. Es ist so nicht leichtgewichtig, sondern Sie formulieren schwierige Dinge mit Distanz, mit einer unglaublichen auch Weisheit. Welcher Prozess steckt da denn dahinter?
Es ist komisch, dass Sie mich das fragen. Ich habe heute früh im Auto drüber nachgedacht und gedacht, von wem habe ich eigentlich dieses Motto und auch diesen Antrieb, das Schwere leicht zu machen, was ich immer wieder als Grundaufgabe für mich betrachte. Und ich weiß es nicht so genau. Es kann schon sein, dass es wirklich meine Eltern und besonders mein Vater immer war, der wahrscheinlich aufgrund von seinen Kriegserlebnissen und von der Jugend im Faschismus und seiner biografischen Prägung das sich selber zur Aufgabe gemacht hat, das Schwere für uns Kinder nicht spürbar zu machen, sondern für uns es leicht zu machen. Oder von dem auch so also Anweisungen immer kamen, dass man Abschiede leicht machen soll, dass man sich nicht gegenseitig beschweren soll, sondern immer das Gegenteil versuchen sollte, dem anderen das Leben leichter zu machen, luftiger, lustiger. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun, dass meine beiden Eltern Ärzte sind und das Schwere sowieso sehr, sehr stark nicht nur vorhanden war, sondern auch spürbar war für uns Kinder. Wir wussten schon sehr klein, sehr genau, es geht jeden Tag um Leben und Tod. Und es gibt Menschen, die kommen in das Krankenhaus und die werden das Krankenhaus nicht mehr lebendig verlassen. Das wussten wir. Und wir wussten auch, wenn unsere Eltern so blass aussahen beim Mittagstisch, so aschfahl, da wussten wir, Da geht es jemandem sehr, sehr schlecht, sonst sähen die nicht so aus. Und ich glaube, das hat sehr stark mit dieser Sehnsucht nach dem Leichten zu tun, das Schwere leichter zu machen. Aber gleichzeitig eben auch ein sehr scharfes Bewusstsein vom Schmerz. Das haben wir mitbekommen.
Auch vom Mitleiden?
Natürlich, klar.
Weil das ist ein Buch, das mich besonders berührt von Ihnen. Das ist das Blaue Kleid, in dem Sie ja Ihr eigenes Trauma, den Verlust beschrieben haben, weil Ihr Mann ist wirklich erstmal an Krebs erkrankt, dann doch eigentlich schon über den Berg gewesen, dann überraschend gestorben während Dreharbeiten in Spanien. Dieses zu beschreiben hat immerhin doch ein paar Jahre gedauert. Wie kommt man über sowas überhaupt weg? Gut, Sie haben diesen Hintergrund, aber wie sind Sie da jetzt persönlich? Weil das ist etwas, da kann einem niemand behelfen.
Nein, es kann keiner wirklich helfen. Auf der anderen Seite haben mir sehr viele Leute auch sehr geholfen. Zum Beispiel meine Schwester, eine von meinen drei Schwestern, die einfach jeden Tag mit mir in der Früh Kaffee trinken gegangen ist. Jeden Tag haben wir eine Tasse Kaffee getrunken miteinander. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also diese ständige Anteilnahme, ohne dass man jetzt da groß drüber spricht oder das immer wieder auch anrührt, sondern einfach so eine Präsenz. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Auf der anderen Seite natürlich auch dann die zunehmende Erkenntnis, dass der Verlust das Normalste ist, was man erlebt als Mensch. Das gehört dazu und es ist schmerzhaft. Man kann dem nicht ausweichen, aber es ist normal. Und es verbindet mich auch wiederum mit der gesamten Menschheit und mit all den Gefühlen, die damit zusammenhängen. Und das vergrößert die Fähigkeit zum Mitleid, wenn man so etwas erlebt. Und das habe ich dann irgendwann auch als Bereicherung empfunden, das klingt jetzt so komisch. Irgendwann habe ich verstanden, dass keinen Verlust zu erleben einen ja, eher aussondert, dass man ihn so früh erlebt, das ist einfach schrecklich und blöd und so sollte es nicht sein. Aber damit kann man auch nicht wirklich hadern. Es ist so, wie es ist. Und das hat James Joyce mal irgendwann gesagt und diesen Satz mag ich einfach. Es ist so, wie es ist und deshalb ist es nicht so schlimm.
Das ist richtig und das macht auch gerade dieser Roman, Das blaue Kleid, so intensiv. Wie hier nämlich von Ihnen dieser persönliche Schmerz, Sie nehmen uns jetzt nicht mit auf Ihre eigene Trauererfahrung, sondern Sie transportieren das in eine ganz andere Geschichte, in ganz andere Zusammenhänge. Was für ein Prozess steckt da dahinter?
Ja, das ist der Prozess von Trauer allgemein, glaube ich, dass man, wenn man durch diese wirklich sehr harten Zeiten hindurch gewandert ist und es dauert mindestens 2 Jahre, wo es auch körperlich sehr weh tut, wenn der Verlust sehr groß war, dass man dann irgendwann den Dialog mit dem Verstorbenen weiterführt und zwar woanders weiterführt, also nicht mehr in einer physischen Realität, sondern woanders. Und diese Konversation reißt dann auch nicht mehr ab oder reißt auch nie mehr ab. Das könnte ich für mich sagen, es reißt dann einfach nie mehr ab, die Konversation, die ich mit meinem Mann habe. Und das ist der schlimme Schritt, zu akzeptieren, dass es keine physische Realität dafür mehr gibt. Aber die glückliche Erfahrung ist, wenn man dann irgendwann merkt, dass diese Unterhaltung weitergeht. Und diese Unterhaltung, die kann dann eben auch sich auf einer ganz anderen Ebene wieder fortsetzen, wie zum Beispiel in einem Buch oder in einem Film. Dann ist es nicht mehr die konkrete Unterhaltung mit dem einen, sondern als allgemeine Erfahrung möglich. Aber diesen Dialog, diese Transformation des Dialogs, das muss man leider dann doch erstmal durchlitten haben und durchwandert haben. Und das kann einem auch wirklich niemand abnehmen und das ist auch keine Arbeit. Das klingt immer so aktiv, Trauerarbeit. Das ist nichts Aktives und das macht es ja so furchtbar, sondern es ist etwas, wo man stillhalten muss.
Dieses Stillhalten, zu was Neuem kommen, das sieht man gerade in Ihrem Werk immer wieder, weil Ihre Protagonisten machen genau das. Sie sind an einem Punkt, wo sie sich neu definieren müssen. Das ist bei Alles inklusive so, das war bei den Männern so, als zum Schluss er eben feststellt, einer der Männer, dass seine Finte, tja, jetzt eben nicht das gebracht hat, was er sich erhofft hat. Er hat jetzt den Rivalen auch noch vor der Nase, nicht? So kann es gehen. Wenn Sie an so ein Thema rangehen, wie kommt das zu Ihnen? Wie erleben Sie das? Wo ist bei Ihnen der Punkt, wo Sie sich sagen, ja, das muss jetzt bearbeitet sein?
Ja, oft ist es schon auch wirklich der Schmerz. Also jetzt dieses schöne Scheißleben ist es schon der Schmerz gewesen, den ich gespürt habe in Mexiko von Freunden auch, dass sie durch diesen wütenden Drogenkrieg, der wirklich über so viele Jahre dieses Land gefangen genommen hat, dass sie nicht nur in Angst leben, sondern sich auch verlassen fühlen. Und dass diese Allgegenwärtigkeit des Todes jetzt nicht nur eine kulturelle Chiffre ist für Mexiko, sondern Realität ist. Aber wenn man dann gleichzeitig sieht, wie Mexikaner dieses Lied Puño de Tierra singen, wo es darum geht, dass ich jeden Tag sterben kann und dass ich nur noch eine, dass ich wie eine Möwe bin, die von einem Ort zum anderen fliegt und am Ende kann ich nichts mitnehmen, außer eben eine Handvoll Erde, dann ist das ein sehr trauriges Lied und es beschreibt den Schmerz auch sehr, sehr präzise, aber es wird dazu getanzt. Und das entspricht mir dann. Also dieses Schwere, was gleichzeitig auch leicht ist, davon fühle ich mich dann so angezogen, dass ich dann, wie jetzt in diesem Fall von dieses schöne Scheißleben, das näher betrachten möchte, genauer ergründen möchte und auch mit diesen Menschen in Kontakt kommen möchte, die etwas beherrschen, um was ich mich ja auch immer bemühe, um dieses Schwere und Leichte gleichzeitig. Und das ist oft so ein Ausgangspunkt für Geschichten. Auch bei Kirschblüten-Hanami war das so oder bei Glück. Bei der Friseuse, eigentlich kann ich das für alle Filme sagen, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, das Schwere und das Leichte, dann interessiert es mich, dann entflamme ich auch.
Dieses schöne Scheißleben könnte man fast so als Motto, als Redline über ihr gesamtes Werk
ziehen.
Ja,
da ist es sogar ein Song. Que ja. Caramba y que padre es la vida. Und da bin ich natürlich dann begeistert, wenn es das auch noch wirklich als Volkslied gibt.
Dieser Film ist sehr speziell. Zeigt uns eine Welt, die wir hier überhaupt nicht kennen. Mariachi-Sänger, die kennt man. Die sind auch touristisch, selbst auf den Kanarischen Inseln gehen die durch die Restaurants und singen da denn irgendwie, mehr oder weniger schön. Aber so authentisch wie eben auf diesem Platz in Mexico City sind sie nicht. Auch das ist jetzt wieder eine Frage, wie setze ich sowas um? Kann ich da diesen Blick der Touristen auf diese, oh wie interessant ist das doch wieder und was sind das für seltsame Menschen. Das ist es bei ihnen nicht, sondern es ist eine tiefe Anteilnahme auch an, es gibt eine dieser Frauen, Mariachi-Sängerinnen sind sehr selten, lernt man in diesem Film, die nur eine unglaublich starke Frau ist, eine tolle Stimme hat. Aber dass die sich so öffnet, ist auch, glaube ich, ihnen geschuldet, und ihrer Art, mit Menschen umzugehen. Wie haben Sie überhaupt den Kontakt zu so jemand gefunden? Wie lange braucht es, dass so ein jemand dann eine Filmemacherin aus Deutschland in die eigene Wohnküche lässt?
Ja, das sind mehrere Dinge. Zum einen ist Mexiko ein sehr mitteilsames Land. Also die Leute halten gerne einen Schwatz, weil sie eben auch nicht alle auf ihr Smartphone starren, weil sie gar keins haben. Und das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft für den Dokumentarfilmer, weil die Leute wirklich gerne reden. Und sie reden auch wahnsinnig gerne über sich. Das ist alles nicht so schwierig. Dazu kommt aber auch, dass ich meiner Lieblingsbeschäftigung da sehr stark nachgehen konnte, einfach nur rumzusitzen und zu gucken. Also ich war wirklich 6 Wochen lang jeden Tag 12 Stunden auf diesem Platz. Und nicht nur ich kannte dann nachher jeden wirklich mit Vornamen, sondern die wussten halt auch, da kommt wieder diese komische Blonde und setzt sich da auf ihr Stühlchen und bleibt einfach sitzen den ganzen Tag. Das hat Vertrauen geschaffen, weil ich so verlässlich jeden Tag da gesessen bin. Als gute Deutsche mache ich das dann halt wirklich jeden Tag. Und zum anderen ist es aber auch etwas, und ich glaube, das spüren die Leute schnell, ich möchte wirklich etwas von ihnen lernen. Ich möchte wissen, wie macht ihr das? Wie macht ihr das mit diesem schönen Scheißleben? Wie geht das? Und da bin ich auch ganz egoistisch. Also ich möchte wirklich etwas für mich lernen. Ich frage aus Eigeninteresse. Ich frage nicht, damit es ein toller Film wird oder damit dann auch vielleicht einen Karriereschritt machen. Oder es hat keine weiteren pragmatischen Überlegungen erstmal als mein Interesse daran, wie die das so machen. Wie kriegen die das hin? Wie geht denn das? Und das ist sehr simpel. Und darüber kann man sich sehr schnell auch unterhalten. Wie machst du das denn eigentlich? Wie kommst du damit zurecht, hier zu leben und mit Kindern und mit Mann? Wie machst du das denn? Und darüber funktioniert es eigentlich immer sehr schnell.
Was ist jetzt bei Ihnen die Kür und was ist die Pflicht? Sie leisten sich ja ab und zu Dokumentarfilme, wo Sie immer Terrains aus Kundschaften, die wir nicht kennen, also einen Koch, der buddhistische Gerichte macht, der dann wunderbare Dinge sagt, dann über deutsche Paare, die glücklich sind oder nach Glück suchen und dann machen sie ihre großen Spielfilme. Wie bedingt sich das eine zum anderen?
Jetzt habe ich gerade behauptet, es hätte keine pragmatischen Erwägungen gegeben. Das stimmt jetzt doch nicht, merke ich. Denn also zum Beispiel How to Cook Your Life, da habe ich unterrichtet in so einem Zen-Retreat in Tassajara in Kalifornien und habe gemerkt, wie dieser Ed Brown, dieser Koch, gleichzeitig einen Workshop gab und da gebacken hat. Es war 50 Grad im Sommer und er hat einen Backkurs gegeben. Das war auch sehr lustig. Und ich habe gemerkt, wie begeistert Teenager daran auch teilgenommen haben und wirklich aufgeblüht sind in diesem Backkurs und da eben, die hatten natürlich alle schon ihre Smartphones, das alles vergessen haben und wirklich mit Feuereifer bei der Sache waren. Und da habe ich gedacht, interessant, das ist etwas, das könnte auch andere Leute interessieren und wir drohen ja gerade in Europa und in Deutschland auch die Traditionen der Mütter und Großmütter zu vergessen, also gerade wir Frauen, weil wir so beschäftigt sind. Und lernt meine Tochter eigentlich noch von mir, wie man den perfekten Gänsebraten macht? Und das war ein Grund, warum ich den Film gemacht habe. Hier bei Que Caramba es la Vida war wirklich entscheidend, dass ich mit dem Film Die Friseuse eingeladen war in Morelia auf dem Internationalen Filmfestival, aber die einzige da aus dem Ausland war, weil eben keiner sich mehr nach Mexiko traut und weil dann die Filmleute mir auch gesagt haben, wie sehr sie das verletzt und wie sehr sie sich auch im Stich gelassen fühlen, dass sich niemand mehr für irgendwas interessiert in Mexiko, außer eben für Berichte vom Narcotráfico, vom Drogenhandel, von dem Drogenkrieg. Und ich dachte, ihr habt eigentlich recht, ich komme dann einfach mal und bin dann 3 Jahre hintereinander jedes Jahr 2 Monate nach Mexico City gefahren und im 4. Jahr habe ich diesen Film gemacht.
Wie haben Sie das erlebt? Weil es prägt uns doch schon, weil wir in diesen Nachrichten und diesen Mitteilungen, es gibt ja auch eine ganze Menge Filme, es gibt jetzt wieder einen, der extrem brutal aus Mexiko, diesen Drogenkrieg, wie der sich auf die Menschen auswirkt, wie das so ist. Wie bewegt man sich in diesem Land mit diesen Bildern im Kopf?
Ja, das ist schwierig. Am Anfang, wahrscheinlich geht es allen so, die hinkommen, ist man sehr schockiert. Zum einen von den Nachrichten und auch von den sogenannten Páginas Rojas, von den roten Seiten in den Zeitungen. Das sind die blutigen Seiten. Das sind immer die letzten Seiten. Und da wird in einer solchen Drastik das auch dargestellt. Also auch die Toten werden abgebildet. Die Abgeschlachteten, Enthaupteten werden auf diesen Páginas Rojas gezeigt. Und da erschrickt man erstmal wirklich sehr. Und dann merkt man aber auch, wie das im Alltag vorkommt. Und wenn man über Land fährt, dann sieht man auch plötzlich die Vermummten, von denen man nicht weiß, sind es Soldaten oder sind es Leute von Narkotrafikantes, kommen die vom Drogenhandel oder wer ist das genau? Man merkt die Angst immer mehr. Man merkt, dass plötzlich Leichenwagen auftauchen, bevor überhaupt die Schießerei passiert ist. Also ist es alles abgesprochen. Und immer mehr mehren sich diese Zeichen. Und dann kann man entweder wahnsinnig Angst kriegen und sagen, okay, ohne mich, oder man orientiert sich an den mexikanischen Freunden, die alle sehr, sehr tapfer sind und für sich beschlossen haben, keine Angst haben zu wollen. Denn wenn man die Angst hat, dann kann man da eigentlich auch nicht so einfach mehr leben. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite habe ich großen Respekt vor diesen Freunden, die dadurch, dass sie beschließen, keine Angst zu haben, dann auch wunderbare Dinge machen, Projekte machen überall, Filme machen, Kunst machen, sich engagieren und wirklich eine kulturelle Bereicherung des Lebens auch schaffen, die wir so gar nicht hinkriegen mit all unseren Mitteln hier und unserem Frieden. Das schaffen wir nicht. Was da alles blüht und wächst und gedeiht an Kultur, ist erstaunlich. Dann als Ausländer Mexiko immer nur wieder auf diesen Drogenkrieg zu reduzieren, das ist einfach nicht fair. Denn da bedient sich die Realität der Metapher und die Metapher der Realität und plötzlich wird es so etwas wie ein kultureller Mythos. Und dann ist man wirklich verloren, wenn es als kultureller Mythos auch noch attraktiv wird. Was inzwischen aber auch, muss man ehrlich sagen, passiert. Also ich weiß oft nicht, kommen diese schrecklichen Bilder, übrigens fast ähnlich bei der IS, kommen die aus dem Kino oder gehen die ins Kino? Wer hat diese Bilder eigentlich erfunden? Wo kommen die wirklich her? Okay, und wenn man sich dem nicht ergeben will, dann muss man, glaube ich, auch wirklich sehr bewusst dazu beitragen, dass andere Geschichten erzählt werden. Das habe ich hier versucht mit dem schönen Scheißleben. Und dass man der Gewalt diesen Mythos auch wieder entreißt oder ihn versucht zu zerlegen und andere Bilder zeigt.
Wenn man jetzt in Ihrem Werk ein bisschen zurückgeht, ein paar Jahre, findet man auch einen Film, wo Sie jetzt am Beispiel Westdeutschlands, einer Großstadt Westdeutschlands, auf Spurensuche gegangen sind nach der Gewalt und nach den Urgründen der Gewalt. Ich meine Paradies. Dieser Film ist nach Männer gedreht worden, hat sehr irritiert, weil man nur dachte, die Dörri macht jetzt nur noch nette Komödien, von wegen. Ich erinnere mich, Sie haben bei der Uraufführung in Hof gesagt, dieser Film sei vergiftet. Und das hat mich sehr berührt. Und der Film ist wirklich ein sehr, sehr genauer, und wenn man ihn heute wieder sieht, sehr genauer Reflex auf eine Subkultur. Das ist erstaunlich, dass sie schon, also ich denke, wann war das?
86.
Auf diese Reise gegangen sind. Man kann ja nur sagen, also nach einer Komödie mache ich jetzt genau das Gegenteil, um alle möglichst zu frustrieren. Oder ich finde ein Thema, das mir noch mehr am Herzen liegt. Und das ist mir bei Paradies so aufgefallen. Das ist ein Film, den man unbedingt wieder sehen müsste. Was hat es mit diesem Film innerhalb Ihres Oeuvres auf sich?
Das freut mich sehr, dass Sie das sagen, denn das war nicht nur für mich ein Herzensfilm, sondern wirklich für alle Beteiligten, glaube ich. Und es waren genau dieselben Leute, mit denen ich Männer gemacht habe. Dasselbe Team, alle waren wieder dabei. Und das war für uns alle ganz entscheidend, da wirklich auf so eine sehr tiefe Suche zu gehen. Es war so ein Unterwasserfilm, wo wir wirklich sehr tief, sehr gegründelt haben und versucht haben, Dingen auf den Grund zu gehen. Entstehung von Liebe und was Leidenschaft wirklich bedeutet, was Gewalt und Leidenschaft, wie das zusammenhängt und. Also da gibt es viele Themen in dem Film. Es stand für mich nie zur Diskussion, jetzt eine Fortsetzung von Männer zu machen, weil ich auch wirklich nur das machen kann, was mich interessiert. Ich habe nie die Wahl gehabt, etwas zu machen als Auftragsjob oder als Karriereschritt. Dann kann ich es auch einfach nicht gut machen. Wenn mir diese wirklich sehr biografische und enge Anbindung fehlt an ein Projekt, dann habe ich auch, glaube ich, nicht die Kraft und die Energie, das durchzuhalten. Kann ich einfach nicht. Und deshalb war das keine Diskussion. Ich habe das Drehbuch auch geschrieben, während ich Männer geschnitten habe. Also das war jetzt wirklich auch sehr unabhängig dann von dem Erfolg, das nächste Projekt, was ich machen wollte.
Zur Biografie möchte ich Sie jetzt noch fragen. Sie haben eine Tochter. Und wenn man so guckt, vor allen Dingen in Ihren publizistischen Arbeiten, kann man so praktisch die Entwicklung Ihrer Tochter nachvollziehen. Das fängt bei den Bilderbüchern, Kinderbüchern an. Und dann finde ich sehr, sehr schön, wie Sie Pubertät beschreiben in Und was wird aus mir? Da geht es zwar um vieles andere auch, aber es gibt da eine Franka, die gibt ihren, vor allen Dingen ihrem Vater, ihrem Armen, einiges mit auf den Weg. Ist Franka praktisch so ihre Aufarbeitung, das, was man so als Eltern mit pubertierenden Kindern erlebt?
Nein, das bin ich. Also ich habe da immer sehr stark über mich geschrieben, weil ich mich auch sehr, sehr gut erinnern kann an meine Zeit als Teenager. Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Und ich kann mich auch an meine Haltung der Welt gegenüber sehr gut erinnern und an meine
Sie
Kämpfe.
Lacht nie und ist immer sauer.
Ja, das ist halt auch Fassade. Man kann die Erwachsenen so schön damit auf die Palme bringen, wenn man richtig, immer nur einen Flunsch zieht, wie das bei uns in Norddeutschland hieß, der Flunsch. Das ist wirklich eine sehr genaue Beschreibung von mir selber, denn ich habe mich auch, glaube ich, sehr gehütet, meine Tochter genauer zu beschreiben. Denn das habe ich immer respektiert, dass sie ihr eigenes Leben nicht nur hat, sondern auch führen muss, ohne dass ich das öffentlich beschreibe.
Aber ich finde das sehr, sehr interessant, dieses Buch. Es sagt ja auch noch was über anderes. Ein Mann muss seine Tochter in ein Kloster bringen, in ein buddhistisches Kloster auch noch, weil sie sich in einen buddhistischen Mönch verliebt hat. Was ich mir auch vorstellen kann, man als Eltern dann nicht gerade mit Begeisterung zur Kenntnis nimmt. Aber es zeigt natürlich auch bei Ihnen eine ganz wichtige autobiografische Entwicklung, eben Ihre Affinität zu Japan und Ihre Affinität auch zum Buddhismus, die man auch in dem Kochenfilm sehr schön findet. Was ist es, was Sie am Buddhismus reizt, obwohl Sie jetzt ja das ja sicher nicht jetzt demnächst in ein buddhistisches Kloster gehen wollten?
Nein, das ist mir dann doch zu anstrengend auf längere Zeit. Ich habe das ja immer wieder gemacht, aber leben möchte ich da nicht immer, nein. Ursprünglich war es halt wirklich eine Rettung für mich. Das war in den Zeiten, als mein Mann lebensgefährlich erkrankt ist und ich wirklich nicht wusste, wohin mit meiner Angst und mit meiner Panik. Und da bin ich das erste Mal mit dem tibetischen Buddhismus in Berührung gekommen und hatte diese Anweisung, oder habe ich aufgeschnappt, wirklich sich auf ein Kissen zu setzen und die Klappe zu halten und wirklich nur seinem Atem zu folgen, also auf den Atem zu achten. Und das hat mich funktionsfähig gehalten in der Zeit. Also dieses Stillhalten und nicht zu versuchen, die Dinge zu verändern, die ja nicht zu verändern waren. was mich also wirklich sehr verrückt gemacht hat, bis an den Rand der, nicht nur der Panik, sondern auch des nicht mehr funktionieren Könnens, dass ich nicht helfen konnte, dass ich die Dinge nicht ändern konnte, dass ich nicht machen konnte. Das war ich auch so gewöhnt. Und da das wirklich zu üben, einfach nur zu sitzen, die Klappe zu halten, zu atmen, das war entscheidend in der ganzen Zeit. Und es war auch in der Trauer entscheidend, diese Arbeitsanweisung. Und es ist erstmal auch nicht viel mehr gewesen als das, was ich gerade beschrieben habe, was ich gemacht habe. Und ich habe dann auch sehr genossen im Buddhismus, dass man an nichts glauben muss, an gar nichts. Und dann kann man es vertiefen, man kann es durch das Üben vertiefen, man kann es philosophisch vertiefen, man kann es auf alle möglichen Arten und Weisen auch versuchen durchzudeklinieren. Also zum Beispiel auch eben über das Kochen, was mich dann auch interessiert hat, dass dieser Koch Ed Brown tatsächlich Zen-Anweisungen gibt nur über das Kochen.
Da gibt es zum Beispiel diese wunderbare Anweisung, wenn ich gelbe Rüben schäle, dann schäle ich gelbe Rüben. Da ist eine ganz große Weisheit drin. Und das ist sicher das, was uns in unserem Leben so abhanden gekommen ist.
Wenn man mal die Klappe hält und wirklich nichts macht, dann kommt die Welt zu einem. Und das ist ein sehr, sehr beglückendes Gefühl, dass man plötzlich die Welt auch wieder wahrnehmen kann, wenn man selber nichts macht. Das als ständige Erfahrung auch zu haben, dass ich der Welt auch diesen Platz einräumen muss, damit sie anfängt zu sprechen, das ist etwas sehr Wichtiges für mich geworden.
Kann man sich bei Ihnen ganz schlecht nur vorstellen, dass es bei Ihnen Ruhemomente gibt, bei dem, was Sie alles machen. Sie machen Filme, Sie schreiben Bücher, Sie schreiben Kinderbücher, Sie inszenieren Opern. Wo sind da die Ruhepunkte? Wie managen Sie das?
Ja, ich bestehe auf meiner Faulheit oder vielleicht kann ich es auch einfach nur auf diesem, ich bestehe auf diesem Nichtstun nennen. Ich bestehe auf Langeweile, weil ich das so wichtig finde und weil ich auch, wenn ich sie nicht habe, dann weiß ich aus Erfahrung, dass ich dann in seinen komischen Strudel gerate, wo auch nichts mehr wirklich Neues entstehen kann. Also ich brauche wirklich diese Zeiten, wo gar nichts passiert und wo die Welt sprechen kann. Und deshalb mache ich das auch relativ diszipliniert, dass ich faul bin und nichts tue. Das kann ich auch gut.
Sie sitzen also nicht dann da und überlegen, ah ja, jetzt habe ich diese interessante Erfahrung gemacht, habe das erlebt. Nö. Und da könnte jetzt ein Buch draus werden, da könnte ein Stück draus werden und da könnte ein Film draus werden.
Ich lege mich auf die Couch und gucke in die Luft und mache nichts.
Wann hört das dann auf mit dem auf der Couch liegen und wann kommt der Impuls, so Doris, jetzt aber los?
Naja, ich habe schon so eine Vorstellung von dem, was ich jeden Tag machen möchte und das ist Schreiben. Das mache ich auch schon relativ regelmäßig, dass ich jeden Tag schreibe. Und in dem Moment, wo es ein Projekt gibt wie ein Film, dann habe ich natürlich auch einen Zeitplan, den ich einhalten muss, der kommt dann von außen. Also ein Drehplan ist ein Drehplan und da habe ich dann auch nicht mehr viel Zeit in die Luft zu gucken, das ist klar. Aber das nimmt ja eigentlich nur einen relativ kleinen Raum ein innerhalb eines ganzen Jahres. Solange ich schreibe oder auch unterrichte, das sind ja auch nicht irgendwie 24 Stunden am Tag, kann ich sehr wohl Zeiten finden, wo ich nichts mache. Das geht schon.
Und wie hat man sich jetzt vorzustellen, wann kommt die Idee für ein Buch und wann kommt die Idee für einen Film? Und wann kommt der Moment, wo Sie sagen, ach, den Rigoletto möchte ich jetzt doch mal gerne inszenieren?
Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also die Buchideen, das sind doch meistens Ideen, die ich sehr lange mit mir rumtrage und wo sich dann langsam eine Figur herausbildet oder ein Plot entsteht oder auch eine Perspektive. Das geht manchmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die Filme entstehen oft dadurch, dass diese Figuren, die ich eigentlich als Buchprojekt so mit mir rumschleppe, dass die dann plötzlich zum Film wollen. Also wo ich das Gefühl habe, ja, ich kann über die nochmal was anderes erzählen, wenn ich die als Filmfigur erzähle. Oder sie sind nur als Filmfigur vorhanden, wie zum Beispiel der Rudi Angermeier aus Kirschblüten. Dem bin ich einfach hinterhergegangen. Der war als Bild eines Tages da, ein Mann in so einem schweren Lodenmantel und mit einem Hut auf dem Kopf. Und den habe ich immer nur von hinten gesehen und bin ihm hinterhergegangen und habe dann gemerkt, wo er lebt und habe seine Familie kennengelernt. Das war eher so ein alchemistischer Prozess bei Kirschblüten, wo sich dann langsam auch so eine Familiengeschichte hergestellt hat und Orte dazugekommen sind, wie Japan zum Beispiel. Das ist dann eigentlich so ein wirkliches Glück, wenn eine Geschichte so an vielen Orten anfängt zu sprießen und plötzlich macht es zack und es ist eine ganze Geschichte. Das passiert relativ selten. Und bei den Opern, da bekomme ich in der Regel einen Anruf.
Und dann,
dann sage ich, was ist denn das nochmal, Rigoletto? Kenne ich nicht, Entschuldigung. Erzählen Sie mir mal kurz die Geschichte. Das war eine der schönsten Erlebnisse, dass ich wirklich Sir Peter, also der Intendant des Opernhauses, des Nationaltheaters hier, und Subin Mehta, der Dirigent, die haben mir zusammen mit wirklich wechselnden Rollen die Geschichte von Rigoletto nicht nur erzählt, sondern vorgespielt in einem italienischen Restaurant. Es war großartig. Es war ganz toll. Und das haben die so überzeugend gemacht, dass ich nach diesem Essen gesagt habe, okay, mache ich. Oder Daniel Barenboim hat mich einfach angerufen und hat gesagt, er möchte gerne Così fan tutte so inszeniert haben wie Männer. Oder ja, Ivor Bolton oder Kent Nagano, der das dann für Turandot sich gewünscht hat, so eine andere, etwas hippere Version. Oder es war halt immer unterschiedlich, aber es waren immer Angebote, die von ihnen kamen. Oder jetzt in Hamburg bei Don Giovanni. Simone Young.
Erleben Sie das denn auch, dass das mit einmal wird, ich finde das so faszinierend, wird aus, jetzt gerade Don Giovanni oder Cosi, wird etwas von Doris Dörrie. Es hat einen unverkennbaren Stil, ebenso wie ihre Bücher und ihre Filme. Es ist ja fast gar bei Ihnen so wie ein Gesamtkunstwerk, das Sie schaffen. Und es sind immer Mosaiksteine, die irgendwie zusammenpassen. Man hat das zwar schon mal irgendwo so angedeutet bei Ihnen gesehen, aber es passt alles zusammen. Gerade auch sowas wie Rigoletto, ein Vater, der nur große Probleme mit seiner Tochter hat und zum Schluss, ja, sehr witzig, obwohl der Schluss eigentlich nicht witzig ist, aber doch sehr witzig inszeniert, dann um die Ecke bringt. Und doch sehr ernsthaft und es geht sehr um endliche Dinge. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Und da frage ich mich immer, haben Sie sowas wie ein Gesamtkonzept im Kopf?
Überhaupt nicht. Das ist dieser alchemistische Prozess, von dem ich gerade geredet habe. Also zum Beispiel bei Don Giovanni war das so, dass ich mich ja so lange in Mexiko aufgehalten habe. Eben auch im Zusammenhang mit diesem schönen Scheißleben. Und da bin ich immer wieder der Katrina begegnet. Die Katrina ist ein sehr berühmtes Skelett. Das ist eine schöne Frau, die hat einen riesigen Hut auf und ein Abendkleid an und auch ein tiefes Dekolleté. Aber sie ist halt ein Skelett. Das Dekolleté ist nicht mehr so wahnsinnig praktisch, weil sie halt ein Skelett ist. Und dann bekam ich dieses Angebot, Don Giovanni zu machen. Und es geht in der Geschichte von Don Giovanni über die Begegnung mit dem Tod. Und der Tod ist nur auf Deutsch männlich. Auf Italienisch, und die Oper wurde ja auf Italienisch geschrieben, ist er weiblich. So wie auf Spanisch natürlich auch. La muerte, la morte. Da habe ich gedacht, genau, das ist eine Frau. Der Tod ist eine Frau. Und wer kann diese Frau sein? La Katrina. Und wer kann sie darstellen? Tadashi Endo, mein Freund und Buto-Tänzer aus Kirschblüten. Und was hat sie für ein Kostüm an? Ja, sie hat diesen riesigen Hut von der Katrina. Und so kam es eben, dass Tadashi Endo wirklich hinreißend den Tod tanzt durch das gesamte Stück und diesen riesigen rosa Hut auf hat und dieses weiße Kleid von meinem wirklich heiß geliebten und verehrten Kostüm- und Szenenbildner Bernd Lepe, der das dann alles entworfen hat. Ja, und dann gibt es eben einen Chor, das ist ein Chor auch aus Mexiko, der dann plötzlich in der Staatsoper von Hamburg auftaucht, in unglaublichen Kostümen, ein Skelettchor. Ja, so kommt das dann plötzlich zusammen. Da ist Mexiko und Don Giovanni und Hamburg und Buto und La Katrina und La Muerte kommen zusammen.
Es hat was Globales im positivsten Sinne. Gerade auch wenn ich jetzt alles inklusive, nur ganz was anderes. Mhm. Eine deutsche Frau kommt nach Torremolinos und bleibt da über immer in verschiedenen Stationen mit ihrer Tochter dann über Jahrzehnte in diesem seltsamen, auch wieder ja, fast auch todesdurchwebten, merkwürdig zerstörten Land da. Diese ganze Küste ist ja kaputt. Nicht? Das ist ja alles. Ja. Ich mich erinnere das immer sehr an irgendwas, etwas sehr Mediokres an sich. Dieses ganze.
Ja, es ist interessant, dass Sie das Wort Tod in dem Zusammenhang verwenden. Rafael Chirbes, ein sehr, sehr bekannter und toller Romanautor, ein Spanischer, hat einen Roman geschrieben, genau über diese Küste, und der heißt Krematorium.
Und das geht bei Ihnen auch so zusammen. Die Frage nach dem Tod muss ich jetzt doch nochmal stellen. Die beschäftigt Sie doch sehr. Ist das immer noch die Nachwirkung vom Tod Ihres Mannes?
Nein, mit 4 Jahren habe ich das begriffen. Wirklich so von einem Moment auf den anderen habe ich plötzlich begriffen, jeder Mensch muss sterben. Und das hat mich komplett umgehauen und ich habe mich nie wieder davon erholt. Das war wirklich so ein Urerlebnis, weil ich bis dahin gedacht habe, das geht alles immer so weiter. Ich bin immer 4, dann werde ich vielleicht mal 5. Das war das große Ziel, weil ich die 5-Jährigen so toll fand. Die waren die großen Mädchen. Aber sonst bleibt alles gleich. Die Eltern bleiben immer da, alle bleiben immer da. Und dann plötzlich habe ich begriffen, nee, das ist nicht so. Und letzten Endes ist das aber etwas, was keiner von uns begreift. Und wir tun nur immer so, als gäbe es das nicht, als gäbe es unseren eigenen Tod nicht, als gäbe es den Tod der Liebsten und der anderen nicht. Aber ich glaube, dass es niemand von uns begreift. Das ist etwas, was unbegreiflich ist. Das ist nicht vorgesehen in unserem Hirn, dass wir das begreifen können.
Sie engagieren sich in der Palliativmedizin, also wenn man so ganz brutal sagt, das sind die hoffnungslosen Fälle, die eben in unserem Gesundheitssystem zu Tode gepflegt werden. Ganz zynisch und bösartig gesagt. Warum tun Sie das?
Ja, das ist jetzt nochmal, also Palliativmedizin und Hospiz, das ist eine Hospizbewegung, die ich unterstütze, die heißt Dasein in München. Und es ist eine ambulante Hospizbewegung, die kommt nach Hause und versucht, das Leben für alle, also für den Kranken, aber auch für die Angehörigen, für die Familie darum, möglichst erträglich zu gestalten. Und natürlich gehört dazu auch eine palliative Behandlung, dass man Schmerzen lindert und dass man versucht, für alle diesen Prozess, es ist ja kein punktuelles Sterben für die meisten, sondern es ist ein Prozess, den so zu gestalten, dass alle auch noch wirklich das Leben, was vor dem Tod ist, wenn man nicht tot ist, ist man ja noch lebendig, das halt wirklich auch noch lebenswert, einigermaßen lebenswert zu gestalten. Darum geht es in der Hospizbewegung, dass man nicht irgendwo auf einem Flur im Krankenhaus abgeschoben darauf wartet, dass man stirbt, allein. Unversorgt in seinen Schmerzen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir uns ja alle wünschen. Also auch da bin ich wieder sehr egoistisch. Das wünsche ich mir selber, dass ich das Leben vor dem Tod bis dahin noch einigermaßen ohne Schmerzen und auch vielleicht im Beisein meiner 5 Sinne erleben kann. Und mit Hilfe, so dass diejenigen, die mit mir gelebt haben, vielleicht auch diese letzte Zeit bei mir sein können. Weil ihnen Hilfe angeboten wird, dass das möglich ist. Und das ist wirklich etwas, was ich glaube, nicht nur ich mir wünsche, sondern wir uns alle wünschen. Und wir müssen alle gemeinsam uns sehr anstrengen, dass das möglich wird für uns alle. Das ist bis jetzt wirklich nicht so, dass es da für alle eine Versorgung gibt, die okay ist oder angenehm ist oder sogar gut ist. Das ist leider nicht so.
Es wird im Frühjahr ein neues Buch von Ihnen erscheinen, das, wenn man den Titel so überflächlich liest, auch was mit Tod zu tun hat.
Dieb und Vampire?
Ja.
Hat jetzt auch schon wieder was mit dem Tod zu tun für Sie? Mich erst
Vampire?
Und Vampire. Ja, aber man lebt ja weiter, man wird gebissen, aber man lebt dann ganz gut weiter. Man stirbt ja nicht.
Also was Heiteres?
Nein, es ist, ja, es ist stellenweise heiter, wie eigentlich alles, was ich versuche. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die beschließt, Schriftstellerin zu werden. Und sie trifft ein großes Idol, eine Schriftstellerin in Mexiko, wo sie Ferien macht. Und diese Schriftstellerin bleibt über viele, viele Jahre, also wirklich über fast 30 Jahre, ihr großes Vorbild. Und die sagt ihr, dass man, wenn man Schriftsteller werden will, dann muss man eben auch ein Dieb und ein Vampir sein. Und ich würde das auch aufs Filmemachen ausweiten. Und auch besonders auf den Dokumentarfilm ausweiten, dass man da natürlich auch nicht nur nett dabei ist und zuhört und zuschaut, sondern natürlich klaut man auch etwas und man saugt auch etwas. Das ist schon das Wesen, glaube ich, auch des Schriftstellers und des Geschichtenerzählers, dass er nicht nur neugierig ist, sondern sich auch Dinge natürlich aneignet, Geschichten aneignet.